it is.
Imagine you were born in a poor family, in a poor country. And by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Pablo Escobar, der Anführer des Medellin-Kartells in Kolumbien, der ist schon lange tot. Er und seine Kompagnons, die leben zuallermeist nur noch in Filmen und Serien wie Narcos auf Netflix weiter. Auch das Kartell, das in den 1980ern und auch frühen 90er Jahren noch einen Großteil des weltweiten Kokainhandels kontrollierte, das löste sich nach dem Tod ihres berühmtesten Protagonisten auf. Das organisierte Verbrechen aber, das blieb in Medellin. Aber heute wollen die, die hier die Kontrolle haben, einen Friedensvertrag mit der Regierung aushandeln.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Kann eine Waffenruhe in Medellin erreicht werden in Zusammenarbeit mit denen, die maßgeblich für die Gewalt verantwortlich sind? Unser Reporter David Graf, der lebt vor Ort und er hat sich umgehört bei Bandenmitgliedern und Beobachtern des Friedensprozesses.
Das ist eine Metralladora Mini-Uzi, Israelita, eine Pajisa.
Ein sonniger Nachmittag in einem Randbezirk von Medellin. In einer verwinkelten Ecke des dicht bebauten Viertels steht eine Gruppe junger Männer um einen blauen Plastiktisch herum. Sie haben ihre Pistolen und Gewehre darauf gelegt, wie auf einen Präsentierteller. Einer aus der Gruppe drängt sich in den Vordergrund. Er trägt ein schwarzes, weites T-Shirt. Auf dem Kopf mit Kurzhaarschnitt sitzt eine Baseballkappe. Seine blaue Jeanshose ist etwas zu weit geschnitten. Rodrigo, so soll er hier heißen, erklärt stolz jede einzelne Waffe. Er zeigt auf halbautomatische Maschinenpistolen, Gewehre, verschiedene Revolver, manche davon mit aufgeschraubtem Schalldämpfer. Wir sind in der Comuna 13. Und wie in vielen anderen Vierteln der Stadt kontrollieren auch hier bewaffnete Banden Teile des öffentlichen Lebens. Banden wie die von Rodrigo und den gut einem Dutzend Männer, die an diesem Nachmittag vor einem spärlich eingerichteten Barbershop herumhängen. Rodrigo führt mich herum. Es geht einen schmalen, steilen Trampelpfad hinunter, vorbei an einfachen Holzhütten und spärlichen Backsteinhäusern. In 100 Meter Luftlinie entfernt rauschen Autos auf einer Ausfallstraße im Nachmittagsverkehr stadtauswärts. Die Comuna 13 ist ein für den Drogentransport strategisch wichtiger Stadtteil. Von hier aus verläuft einer der Routen zu den großen Karibikhäfen. Dort werden nicht nur Bananen und Avocados, sondern auch tonnenweise Kokain in die Welt verschifft. Nach wie vor ist Kolumbien der größte Kokainproduzent der Welt. Rodrigo lehnt sich mit dem Rücken an einer Hauswand. Eine Maschinenpistole hängt lässig über seiner Schulter.
Ich habe die Möglichkeit bekommen, hier mitzumachen, als ich 14 war, weil ich ein paar Leute kennengelernt habe. Das Böse hat mich schon immer angezogen, deshalb bin ich auch aus allen möglichen Schulen geflogen. Meine Mutter ist früh gestorben und als mein Vater ein paar Granaten in meinem Zimmer gefunden hat, hat er mich rausgeschmissen, der Arme, mit so einem durchgeknallten Sohn wie mir.
Rodrigo wirkt stolz auf seinen Werdegang. Wenn er von den Bossen einen Auftrag bekomme, führe er ihn gut und sauber aus. Das schließt zuweilen auch Mord mit ein. 7 Menschen habe er bereits auf dem Gewissen, sagt er, fast 2 Hände voll und lacht. Biografien wie die von Rodrigo gibt es in Medellin schon lange. Mindestens seit den 80er Jahren, als Pablo Escobar, Kopf des Medellin-Kartells, den Kokainhandel nach Nordamerika und Europa kontrollierte. Aus den Jugendgangs der Armenviertel rekrutierte Escobar damals seine Auftragsmörder. 1993 wurde er von der Polizei erschossen. Bei seiner Verfolgung hatten auch Personen aus der organisierten Kriminalität mitgeholfen, die sich mit dem Drogenboss überworfen hatten. Sie waren es, die in den Jahren danach die Kontrolle über die Stadt und die Drogengeschäfte übernahmen. Und auch über die bewaffneten Jugendgangs. Mehr als 140 solcher bewaffneter Banden gibt es heute nach Behördenangaben. Schätzungen schwanken zwischen 7.000 und 14.000 Mitgliedern. Doch im Unterschied zum Medellin-Kartell gibt es heute keinen starken Mann mehr an der Spitze. Die Medellin-Mafia wird heute La Oficina, das Büro, genannt. Es wird von einer Art Zentralkomitee geführt, in dem die Bosse der bedeutendsten Banden der Stadt sitzen. War früher der Kokainexport die Haupteinnahmequelle, hat das organisierte Verbrechen seine Betätigungsfelder in den vergangenen 2 Jahrzehnten erweitert. Neben dem Drogenhandel und Verkauf gehören laut Experten und Behörden Geldwäsche, Auftragsmorde, Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Prostitution, Wucherkredite und vieles mehr zum Repertoire. In den vergangenen Jahren ist es Polizei und Justiz jedoch gelungen, die Köpfe der Oficina festzunehmen und zu verurteilen. In einem Hochsicherheitsgefängnis im Süden der Stadt treffe ich 2 ihrer Sprecher. Ein großer, muskelbepackter Mann um die 50 mit kurzhaarigem Irokesenschnitt und breitem, freundlichen Lächeln begrüßt mich. Er führt eine Wendeltreppe hinauf in einen hellgekachelten Schulungsraum. Weiße Plastikstühle und Tische stehen herum. An der Wand hängt eine große Tafel, auf die jemand einige Dinge notiert hat. Dort wartet bereits ein weiterer Mann. Er ist etwas jünger und ebenso durchtrainiert. Er trägt ein weißes Polohemd und eine Designerbrille. Sein kurzer Bart ist akkurat gestutzt, der Unterarm voller großflächiger Tattoos.
Mi nombre es Sebastián Murillo, tengo 38 años.
Mein Name ist Sebastián Murillo. Ich bin 38 Jahre alt. Mein Vater war Geschäftsmann. Er wurde von Escobars Leuten getötet, als ich noch ein Kind war. Ich bin mit dem Hass auf Pablo Escobar aufgewachsen. Und deshalb habe ich mich eines Tages der Gruppe angeschlossen, die an der Verfolgung Escobars beteiligt war. Mit der Zeit bin ich dann zu einem der Bandenchefs aufgestiegen und hatte viele junge Leute in den Vierteln unter meinem Kommando. 2018 wurde ich festgenommen und wegen Mordes und Verabredung zu Straftaten zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.
Der Mann mit dem Irokesenschnitt neben ihm heißt Freiner Ramirez. In der Stadt ist er vor allem unter dem Namen Carlos Pesebre bekannt.
Ich sah diese ganze Ungerechtigkeit, für die Pablo verantwortlich war, die Morde, die Bomben. Als ich beim Militär war, wurde ich zu einem Bombenattentat Escobars gerufen, bei dem ein junges Mädchen starb. Das hat den Hass in mir aufsteigen lassen und ich habe mich dem Krieg gegen Escobar angeschlossen. Ich wollte eine Art Robin Hood sein, der diejenigen bekämpft, der den Menschen in meinem Viertel Schaden zufügten. Das hat mir Anerkennung gebracht.
Was in der eigenen Darstellung aus Rache und Idealismus begann, wurde zu einer steilen Karriere in der organisierten Kriminalität. Ramirez galt lange als eine der einflussreichsten Unterweltfiguren der Stadt. Auf Murillo schaute die Lokalpresse vor allem wegen seiner Verbindungen in die High Society. Jetzt aber soll es mit der Waffengewalt in Medellin ein Ende haben. Die Regierung des linken Präsidenten Gustavo Petro hat der sogenannten Oficina angeboten zu verhandeln. Über ein Ende der Gewalt, die Demobilisierung der bewaffneten Jugendbanden und die Entschädigung der Opfer. Sebastián Murillo erzählt, wie das gelingen soll.
Bueno, lo más importante para nosotros en ese momento es que se rompan esas cadenas culturales y generacionales de violencia. O sea, nosotros queremos.
Das Wichtigste in diesem Moment ist, die seit Generationen bestehende Gewaltkultur zu überwinden. Wir wollen das Bewusstsein der jungen Menschen in den Vierteln verändern. Als ihre Chefs, die wir Vorbilder für sie sind, wollen wir ihnen zeigen, dass es andere Wege im Leben gibt als das Verbrechen. Gemeinsam mit dem Staat, Unternehmen und Universitäten wollen wir ihnen durch diesen Friedensprozess andere Möglichkeiten bieten. Eine gute Ausbildung, eine berufliche Perspektive. Nur so kann in den Vierteln eine neue Generation heranwachsen, die nicht mehr inmitten von Gewalt aufwächst.
Murillo und Ramirez geben sich geläutert. Als Menschen, die während ihrer Haft einen Sinneswandel durchgemacht haben und die nun gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Als Geste ihres Friedenswillens, sagen sie, hätten sie den von ihnen kontrollierten Gangs bereits eine Verringerung der kriminellen Aktivitäten angeordnet. Doch kann ein Staat mit der Mafia über Frieden verhandeln? Jemand, der die organisierte Kriminalität in Medellin seit vielen Jahren beobachtet, ist Max-Juri Gil. Der Soziologe leitet das Institut für politische Studien an der Universität de Antioquia. Professor Gil bittet in einen Besprechungsraum. Er erklärt erst einmal, wie die Officina organisiert ist.
In der heutigen Netzwerkstruktur des Officina existieren verschiedene Machtebenen. Die Akteure auf der obersten Ebene widmen sich dem hauptsächlichen Geschäftszweig, dem Export von Kokain und der Geldwäsche. Auf der zweiten Ebene stehen die kriminellen Banden. Davon gibt es etwa 13 bis 14 in der Stadt. Sie sind die Arbeitskräfte, diejenigen, die Rechnungen begleichen, die Gegner oder Konkurrenten einschüchtern und so weiter. Und dann gibt es die dritte Ebene der Jugendgangs. Das sind die sogenannten Combos, diejenigen, die die Leute in Medellin die Jungs aus dem Viertel nennen. Sie sind für die territoriale Kontrolle zuständig. Eine Art Mini-Staat auf Ebene der Viertel. Sie sind weit weniger mächtig und unterhalten sich vor allem durch Schutzgelderpressung und den Drogenverkauf in ihren Vierteln. Sie sind dafür zuständig, dass das alltägliche Leben seinen normalen Gang geht.
Die Medellíner Mafia habe, sagt Gil, nach dem Ende des Medellín-Kartells verstanden, dass sie nicht gegen, sondern mit dem Staat und den Eliten der Stadt arbeiten müsse. Seit Mitte der 1990er Jahre kam es immer wieder zu Kooperationen. Geschäftsleute, Politiker, Teile von Polizei, Justiz und Militär. Sie alle nahmen die Mafia-Strukturen in Anspruch oder verdienten an illegalen Geschäften mit. Gil spricht deshalb von einer hybriden Struktur, in der zuweilen kaum noch zwischen Legalität und Illegalität zu unterscheiden sei. Waffengewalt brauche es daher immer weniger, so Gil. Gemessen an der Mordrate ist Medellin heute so sicher wie seit mehr als 4 Jahrzehnten nicht.
Die Officina zielt mit den Friedensgesprächen meiner Einschätzung nach auf zweierlei Dinge ab. Sie will erreichen, dass die Chefs aus dem Gefängnis entlassen werden, beispielsweise durch eine Amnestie oder eine Begnadigung. Und zweitens wollen sie sich ein wenig ihrer kriminellen Basis entledigen. Die Jungs aus dem Viertel demobilisieren, die es in dieser Anzahl für das Betreiben der illegalen Geschäfte eigentlich nicht mehr braucht. Zugleich kann die Officina sich in der Öffentlichkeit so als Wohltäter darstellen, die den Jugendlichen einen anderen Weg eröffnet. Aber dass die Officina dem Drogenhandel entsagt, kann ich mir kaum vorstellen. Die bisherigen Gespräche haben keine wirkliche politische Agenda. Die Bandenchefs sind sehr klug und haben gute Berater. Sie haben gelernt, von urbaner Gerechtigkeit zu reden. Sie sagen, nein, wir sind das Ergebnis von gesellschaftlicher Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung und bla bla bla. Das ist alles Gelaber. Sie haben verstanden, dass sie die Opfer des urbanen Konflikts um Vergebung bitten und sie auf irgendeine Art und Weise entschädigen müssen. Dazu sind sie bereit. Wozu sie nicht bereit sind, die Wahrheit über ihre kriminellen Strukturen und ihre Verbindungen in Teilen der städtischen Gesellschaft preiszugeben. Sie sagen, sie seien keine Verräter, sie würden niemanden verpfeifen. Dadurch schützen sie sich selbst und sorgen so auch dafür, dass das Projekt der Friedensgespräche überhaupt möglich wird.
Hat die Medellíner Mafia zu mächtigen Leuten geholfen, die kein Interesse daran haben, dass die Gangsterbosse im Rahmen von Friedensgesprächen über die jahrzehntelange Zusammenarbeit auspacken? Professor Gil glaubt, das könnte ein Grund sein, warum die Gespräche bislang kaum vorangekommen sind. Und es gibt noch weitere Probleme. Es fehlt bislang ein rechtlicher Rahmen, in dem eine Demobilisierung der Gangs und ihrer Bosse stattfinden könnte. Und es mangelt an Unterstützung in der Stadtbevölkerung. Jorge Mejía, ein Mann um die 60, ist Leiter der vom Präsidenten eingesetzten Kommission für die Gespräche mit der Officina. Für ein Interview bittet er in ein Einkaufszentrum. Ein eigenes Büro hat er nicht.
Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, weil ein Teil der kolumbianischen und besonders der Medellíner Gesellschaft nicht versteht, was hinter dem Konzept des urbanen Friedens steht. Nämlich die Idee, dass die staatliche Verfolgung der kriminellen Strukturen durch Repression gescheitert ist. Und dass nur Verhandlungen die Gewaltprobleme in der Stadt lösen können. Hinzu kommt, dass hier in der Region die rechte Opposition sehr stark ist. Jede Initiative der linken Regierung wird hier grundsätzlich abgelehnt. Das macht die Ausgangslage deutlich komplizierter.
Die Stadtverwaltung von Medellin zum Beispiel hat die Gespräche bislang weitestgehend ignoriert. Auch mehrere Anfragen von Deutschlandfunk Kultur ließ sie unbeantwortet. Ein Ort, an dem die Menschen dem Dialog mit der Mafia hingegen viel abgewinnen können, liegt im Viertel 12 de Octubre. Es ist Samstagvormittag. Im Keller eines kleinen Häuschens, umgeben von kalten, grauen Mauern, feiert ein Priester mit einem guten Dutzend Gläubigen einen kleinen, improvisierten Gottesdienst. Organisiert hat ihn Marta Macias. Die Frau mit knallrot gefärbten Haaren, gezupften Augenbrauen und großen Ohrringen gehörte früher selbst einer Gang an. Vor einigen Jahren hat sie das Haus von einer Jugendbande übernommen und in einen lebhaften Nachbarschaftstreffpunkt verwandelt.
Oft schließen sich die Jugendlichen den Gangs freiwillig an, weil sie deren einzige Referenz sind. Die bieten ihnen was. Das ist ein kultureller Aspekt der Anerkennung. Es ist besser, an der Seite desjenigen zu sein, der etwas hat. Macht, das tollste Auto, Geld zum Ausgeben oder das hübscheste Mädchen. Dafür nehmen sie in Kauf, kleinere Aufgaben zu übernehmen. Eine Waffe von A nach B bringen, Drogen auf der Straße verkaufen, Schmiere stehen und so weiter. Die Erzählung, dass sie sich aus Not einer Gang anschließen, um etwas zu essen nach Hause zu bringen, gilt heute nicht mehr. Das ist das Letzte, was sie tun. Sie geben das Geld aus, für Klamotten, für Drogen, für Partys. Und gleichzeitig haben sie manchmal nicht mal einen Schlafplatz, weil sie von ihren Eltern herausgeschmissen wurden. Sie leben praktisch auf der Straße.
Diese Jugendlichen seien es, sagt Frau Macias, die von den Friedensgesprächen profitieren könnten. So jemand wie Rodrigo, der junge Mann mit dem Hip-Hop-Outfit und dem Maschinengewehr über der Schulter aus der Comuna 13. Er könnte nach einem möglichen Friedensvertrag eine Ausbildung beginnen oder seinen Schulabschluss nachholen. Kurz gesagt, ein anderes Leben beginnen. Doch Rodrigo sagt, das sei für ihn keine Option.
Dieser Friedensprozess ist vor allem für die Bosse, für die Kameraden, die im Gefängnis sitzen. Derjenige, der was anderes machen will, soll es machen. Aber für mich kommt das nicht in Frage. Wer einmal hier dabei ist, für den gibt es kein Zurück mehr. Warum sollte ich aufhören? Ich verdiene hier meinen Lebensunterhalt. Ich kann mir so was zu essen kaufen, eine Wohnung mieten. Bei dem, was ich hier tue, werde ich sterben. Eines Tages wird mich eine Kugel erwischen, das ist mir klar. Ich weiß schon, was mich erwartet.
Das klingt ja nicht so vielversprechend, so als wäre das Interesse nach Frieden bei denen, die in Medellin ihren Lebensunterhalt mit Gewalt verdienen, nicht so besonders ausgeprägt. Dabei war ja Frieden eines der zentralen Versprechen von Gustavo Petro, als er vor 2 Jahren die Präsidentschaft im Land übernommen hatte, die Gewalt einzudämmen, einmal durch Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen, aber auch durch das Beseitigen systematischer Ungerechtigkeiten im Land. Und dazu gehört in erster Linie auch die extreme Konzentration von Grund und Boden. 80% der Agrarflächen in Kolumbien sind im Besitz von nur 1% der Bevölkerung und mehr als die Hälfte der Menschen, die Ländereien bewirtschaften, die besitzen überhaupt gar kein eigenes Land. Eine Agrarreform, die ist dementsprechend schon lange geplant und war auch schon der erste Punkt eines Friedensabkommens aus dem Jahr 2016 zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung. Viel passiert ist da aber nicht bis jetzt. Denn Petro scheint hier zuletzt doch einiges gemacht zu haben, und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Anne Herberg. Hallo.
Hallo.
Wie ist denn der aktuelle Stand, was diese Umverteilung von Land angeht?
Ja, also die Bilanz von Gustavo Petro sieht tatsächlich besser aus als die Bilanz der Vorgängerregierungen. In seinen 2 Jahren, die er jetzt im Amt ist, wurde 8-mal so viel Land umverteilt wie in der Vorgängerregierung von Duque und auch wie in der Regierung von Juan Manuel Santos, der ja derjenige war, der diesen Friedensvertrag mit unterschrieben hat, damals 2016 mit der FARC-Guerilla. Das ist die gute Nachricht, aber vom großen Ziel, das man immer noch hat, nämlich tatsächlich 3 Millionen Hektar Land zu kaufen, neu zu akquirieren und insgesamt 7 Millionen Land umzuverteilen, davon ist man trotzdem noch sehr, sehr weit entfernt. Also wir reden jetzt gerade von 180.000 Hektar, die während der Regierung von Petro neu angeschafft wurden. Und insgesamt sind jetzt etwas mehr als 1 Million Hektar für die Agrarreform gewonnen worden. Also ein Drittel von dem, was eigentlich versprochen wurde. Und wenn man sich guckt, wo das herkommt, dann sieht man auch, wo die Probleme liegen. Also die Fläche setzt sich zusammen aus gekauftem Land, aus formalisierten Landtiteln sowie aus Land, das der Staat von Drogenhändlern beschlagnahmt hat. Im Grunde sollte aber eben ja ein ganz großer Batzen von Großgrundbesitzern kommen und da kommt eben bisher noch der kleinste Teil her. Trotzdem ist was in Bewegung gekommen und es ist nicht nur die Fläche, es sind auch ganz wichtige institutionelle Änderungen angestoßen worden. Nämlich werden KleinbäuerInnen im Kongress seit Juni 2024 als Rechtssubjekte anerkannt. Das ist ganz wichtig, weil dazu bekommen sie Sonderrechte, beispielsweise was mit den Ländereien geschieht. Und dazu soll auch jetzt auf dem Land eine Art Sondergerichtsbarkeit, die Agrar- und Landgerichtsbarkeit eingerichtet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man dann in den Regionen die Menschen Zugang zu der Justiz haben und Konflikte direkt vor Ort mit spezialisierten Richtern und Justiziaren klären können sollen.
Wer sind denn bei diesen Verhandlungen Petros größten Gegenspieler? Und warum gelingt es denen offenbar so gut, sich mit ihren Interessen durchzusetzen, wenn wir jetzt mal gucken darauf, dass da doch ganz schön wenig Land bislang umverteilt wurde im Vergleich zu dem, was man sich vorgenommen hat?
Naja, wenn man die Zahlen sich mal anschaut, die ja schon genannt worden sind, 80% des Landes liegen in den Händen von 1%, dann kann man sich das ja schon ein bisschen vorstellen. Das ist ja ein Thema in gesamt Lateinamerika, auch in anderen Regionen, dass es eben eine Rurale, also eine Landelite gibt, Großgrundbesitzer gibt, die eben auch aufgrund geerbter Ländereien schon, die auch schon aus der Kolonialzeit stammen, aber dann eben über Jahrzehnte, Jahrhunderte gepflegter, sehr guter Beziehungen auch in die Politik, also und zu Wirtschaftseliten, diese Ländereien sich sichern können. In Kolumbien kommen da ganz viele Dinge noch dazu. Das ist ja ein Land, in dem seit Jahrhunderten im Grunde die Gewalt das Mittel ist, Konflikte auszutragen. Und die Agrareliten haben immer auch zurückgegriffen auf bewaffnete Gruppen, um ihre Ländereien zu verteidigen, sozusagen. In Kolumbien ist die Institution, mit der Petro jetzt aber erstmals auch verhandelt, also das ist auch eine kleine Revolution, ist die FEDEGAN. Das ist die sehr, sehr mächtige Institution der Viehzüchter in Kolumbien, einfach um mal eine Idee zu haben. Deren Präsident ist seit 2004 im Amt. Er ist verheiratet mit einer der mächtigsten Senatorinnen im Land, die jetzt auch bei den nächsten Wahlen sich als Präsidentschaftskandidatin aufstellen möchte. Also mit solchen Leuten wird dort verhandelt. Die haben natürlich einen extrem mächtigen Arm auch in der Politik und leisten dort Widerstand. Und wenn man sich jetzt diese Reformbemühungen beispielsweise anguckt, gerade mit der FEDEGAN, von der wird jetzt Land abgekauft zu Marktpreisen, also die Regierung investiert da auch viel Geld, damit spart sie sich eventuell bestimmte Konflikte und einen bestimmten Widerstand. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor eben einen großen Widerstand im Parlament, dann wenn es um die Umsetzung im Detail geht, beispielsweise um welche Ländereien geht es. Oft werden dann Ländereien angeboten, die eben beispielsweise gar nicht fruchtbar sind, also für Kleinbauern, die ja oft einfach in der familiären Landwirtschaft arbeiten, Obst, Gemüse, Mais etc. anbauen, gar nicht nutzbar sind, weil dort über Jahrzehnte lang in Monokultur beispielsweise Palmöl angebaut wurde oder einfach Vieh drüber getrieben wurde. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, ohne technische Hilfe diese Ländereien wieder aufzuarbeiten. Dann gibt es aber auch ganz klare strukturelle Probleme, denn es gibt nach wie vor in Kolumbien kein offiziell gut geführtes Landregister. Das heißt, man weiß auch gar nicht richtig, wem gehört das Land denn jetzt eigentlich, über das verhandelt wird. Also es gibt unglaublich viele Hindernisse.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann gäbe es aber doch in Kolumbien durchaus einen Trick, über den man gehen könnte bei der Umverteilung von Land. Weil rechtlich gilt es ja wohl so, dass man, wenn man Land besitzt, das auch produktiv nutzen muss. Ist das nicht der Fall, dann kann der Staat diese Ländereien eigentlich einfach enteignen. Macht sich das Petro denn zunutze? Also wenn man sich nämlich anschaut, dass von diesen 11,9 Millionen Hektar Agrarfläche, die es im Land gibt, nur 3,9 Millionen tatsächlich bewirtschaftet werden, hätte er durchaus etwas zu tun.
Ja, das stimmt und das ist auch richtig und das gilt auch theoretisch auf dem Papier. Also ein Land darf eigentlich kein Spekulationsobjekt sein. Das ist in Kolumbien aber de facto ganz oft ein Spekulationsobjekt. Ganz viele Ländereien liegen brach bzw. werden nur minimalst genutzt. Das Problem ist Expropriation. Das ist erstmal ein ganz, ganz rot leuchtender Begriff, vor allem in so einem Land auch nochmal wie Kolumbien. Also ich meine, mit einer langen Tradition der politischen Gewalt und der bewaffneten Konflikte. Es ist ein Prozess, der auch juristisch komplex ist, lange dauert. Petro scheut sich natürlich auch, dieses Instrument anzuwenden. Die meisten Länder, die er ja eben von Großgrundbesitzern mittlerweile für die Agrarreform gewonnen hat, seine Regierung, das war wie gesagt über den Verkauf. Das ist ein weit konfliktloseres Mittel als diese Expropriation, die natürlich auch politisch sehr risikoreich ist für einen Präsidenten, der ja selber einen Guerrillero-Background hat, der dann in politischen Kampagnen immer wieder ausgespielt wird. Also da bewegt er sich natürlich auch politisch auf sehr, sehr dünnem Eis.
Sagt unsere Korrespondentin Anne Herberg zu den Fortschritten, die Kolumbien gerade in Sachen Agrarreform erzielt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Interesse.
Die Landreform, ein Thema, das Kolumbien sicher noch lange beschäftigen wird. Bei uns im Podcast geht es morgen hier dann aber um Tadschikistan, ein Land, aus dem sich vergleichsweise viele Menschen der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben. Hier im Podcast wollen wir dann der Frage nachgehen, was eigentlich diese Radikalisierung ausgelöst hat. Hört gerne rein, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Katja Bigalke, tschüss und macht's gut.